Father and Son. Zwei Generationen. Ein philosophischer Podcast über die Welt an sich und im Besonderen.
Hier beginnt demnach der neue Weg, wobei es nicht der Lehrer ist, der das Kind unterrichtet, sondern umgekehrt das Kind den Lehrer. Maria Montessori.
Hi, hier ist Joachim, heute ohne Joshua. Denn Joshua ist mir vielleicht der drittletzten Episode entnommen habt im Urlaub in Indien. Und ich hatte ja jetzt die letzten beiden Episoden einen physikalischen Vortrag, der sich an Vorträge, Vorlesungen von Richard Feynman angelehnt hat. Und in der letzten Episode über die Geschichte der abendländischen Philosophie. Und die zwei Wochen, bis Josh zurückkommt, bin ich froh, dass Hannah, unsere Produzentin, sich hat gewinnen lassen, zwei Episoden in einen Dialog zu gehen mit mir. Hallo.
Ja, hi, so die Theorie zumindest.
Wird schon werden, denke
ja,
ich mir.
Weil wir haben jetzt auch nicht wirklich geskriptet oder so.
Wie immer eigentlich, wir bleiben dem Konzept treu. Ne?
Wobei du hast ja gefragt, ob ich Themen hätte. Und dann habe ich den Ball an dich zurück gespielt und dachte mir so, naja, du hattest die Idee. Vielleicht hast du auch schon konkrete Themen vorgeschlagen irgendwie, die man zumindest schon mal vorher durchdenken könnte. Aber mir ist auch nicht wirklich was Konkretes eingefallen. Deswegen bin ich jetzt mal spontan und guck mal, ja, was wir hier so zusammenbringen können.
Ja, also in Bezug auf die letzte Episode war ich halt tatsächlich auch ziemlich eingespannt. Ist ja auch ein sehr umfangreiches Thema gewesen. Mhm. Und haben wir, glaube ich, vorgestern wieder Kontakt aufgenommen, machen wir es. Und dann sind wir konkret geworden. Und dann habe ich erst mal gedacht, uns wird schon was einfallen. Ja. Ich meine, ich habe so bestimmte Sachen in Bezug auf dich im Kopf. Mhm. Das ist, weil du halt auch Lehrerin bist, Lernbegleiterin an der Montessori-Schule. Und ich das Thema der frühkindlichen Prägung, Bildung, wie wir Bildung organisieren, wie die Erwerbsbiografien derer aussehen, die ihre Kinder prägen, wer da mit in die Verantwortung geht, was das so dieser ganze Aspekt, der aus meiner Sicht einer ist, der darüber entscheidet, wie wir Gesellschaft bauen und wie wir Gesellschaft formen. Mhm. Denn so wie wir unsere Kinder prägen, so wird sich letztlich auch die Zukunft darstellen. Mhm. Da werden die Weichen gelegt.
Ja, das Besondere ist ja, dass ich an der Montessori-Schule bin, also auch eine ganz besondere Pädagogik lehren darf und auch selbst lernen durfte. Also ich habe ja ursprünglich Sonderpädagogik studiert. Das heißt, da geht es ja eigentlich auch schon in die Richtung, individuell eine kleine Gruppe zu begleiten, zu unterstützen und zu fördern. Aber letztendlich habe ich auch gemerkt, ja, dieser Sonderschulaspekt oder auch der Grundschulaspekt, der war für mich nicht ideal, sage ich jetzt mal, um wirklich Kinder zu begleiten und eben Kinder ja heranwachsen zu sehen und da auch meinen Auftrag, Erziehungsauftrag, Lehrauftrag auch wirklich umsetzen zu können, ja.
Auch das fände ich tatsächlich spannend. Das weiß ich selbst auch gar nicht so genau. Wenn du magst, kannst du vielleicht mal kurz deine Vita dahingehend so ein bisschen darstellen.
Ja, genau. Also ich habe Realschule habe ich gemacht und dann bin ich an die weiterführende Schule und das war ein Wirtschaftsgymnasium, weil das war so ein bisschen geprägt durch meinen Vater.
Hast du Lehramt studiert auch, oder was?
Danach dann, genau. Also es war dann im Prinzip, dass mein Vater mich erstmal auf ein Wirtschaftsgymnasium geschickt hat.
Ach, du bist jetzt an dem Punkt, Schülerin zu sein.
Ja, ja, genau. Ich verstehe. Sorry. Und dann, aber ich finde es total spannend, weil eigentlich durch meinen Vater geprägt, erstmal so hier machen Gymnasium, Abitur, Wirtschaft und er war Banker und wollte mir halt eher in diese Richtung so. Mhm. Dann habe ich das auch gemacht und habe dann mein Abitur gemacht und dann musste man sich selber, also zu meiner Zeit, ich weiß nicht, vielleicht ist es hoffentlich heute mal anders, ich wurde überhaupt nicht auf das Studium vorbereitet, so was mal klar, man wird mal in dieses Berufsinformationszentrum und so, aber das war so eine Fülle, ich habe dann ein Buch mit, weiß ich, 100.000 Seiten mit nach Hause genommen, habe dann auf dem Bett gelegen und habe da mal so durchgeblättert Und dann habe ich so gedacht, so, ich will eigentlich mal jeden Beruf machen. Also eigentlich wäre es total cool, mal jeden Beruf zu machen, damit man irgendwie weiß, wie jeder Beruf ist. Weil woher soll ich jetzt diese Beschreibung und Wissen und so? Und dann sag gut.
Quasi ein Jahrzehnt voller Praktika.
Ja, das wäre eigentlich voll gut so. Und dann hat aber meine Mama mich wiederum geprägt und meinte so, weißt du, ich sehe dich als Lehrerin. Du bist so hilfsbereit, du kannst dich so gut hineinversetzen. Ich empfehle, also war ihre Empfehlung so, wie, guck doch mal nach dem Lehramt. Mhm. Und wie gesagt, an der Oberstufe hast du eigentlich nicht wirklich, wurdest du nicht informiert. Da sagte er, okay, das fühlt sich gut an. Also habe ich mich für Sonderpädagogik in Gießen beworben. Und dann hat man mir aber nie gesagt, ich habe das einfach auch nie gewusst, es gibt halt Studiengänge, die du eigentlich erst im Wintersemester und nicht Sommer- und Wintersemester beginnen kannst. Und ich habe mich aber fürs Sommersemester beworben. Und dann hieß es ja, nee, das gibt's im Sommer gar nicht. Und dann hatte ich ja wirklich einen Leerlauf. Das heißt, ich bin dann vom Abitur ins Nichts so. Also erster Fail. Dann habe ich mich beworben und in Frankfurt habe ich mich dann halt für Grundschullehramt noch beworben, so parallel. Und in Gießen wurde ich nicht genommen. Und dann habe ich schon den Betrag für Frankfurt Grundschullehramt überwiesen. Man muss ja so ein Startdings überweisen. Und dann kam freitags durch ein Nachrückverfahren die Zusage, dass ich in Gießen Lehramt studieren konnte. Und dann war das früher noch so, da musst du noch zur Bank gehen, persönlich, und musst diesen Auftrag stornieren lassen, dass die das halt wieder zurückholen und so weiter. Und dann habe ich wirklich freitags erfahren, dass ich am nächsten Montag meine Vorbereitungswoche an der Uni in Gießen habe für Sonderpädagogik. Also
freitags für Montag?
Ja, wow. So war das, durch ein Nachrückverfahren. Also richtig Glück gehabt, so. Ja, und dann habe ich erstmal halt dieses Studium, dieses, was man halt dann so macht, man studiert, dann muss man.
Inwiefern, wenn ich fragen darf, unterscheidet sich jetzt quasi so ein sonderschulpädagogisches Studium? Ist das eine Spezifikation oder tatsächlich gänzlich unabhängig anzusehen?
Nee, es ist eine Spezifikation. Also ich habe zum Beispiel nur ein Fach nochmal studieren. Also du suchst dir dann ein Fach aus und bei Grundschule suchst du dir zwei Fächer aus, die du studierst. Und ich habe dann zum Beispiel Mathe gewählt und habe das aber trotzdem mit allen anderen, die Grundschule zum Beispiel auch machen in Mathe, auch, die haben alle zusammen die gleiche Vorlesung dann gehabt. So.
Okay, verstehe. Ne?
Also war so ein bisschen verwurstelt. Aber dann hast du natürlich auch Fortbildungen gehabt, eben zu diesen ganzen Behinderungen, die es eben gibt und die Definition und woher das kommt.
Was die anderen dann wieder nicht haben.
Genau, ne? Genau. Mhm. Und dann macht man das normale Studium. Das war auch noch total chillig, weil ich mir das alles zusammensuchen konnte und in meinem Tempo machen konnte. Ich musste nur dreimal die Woche nach Gießen und es war alles total entspannt. Ja. Und dann macht man eben danach dann sein Referendariat. Das habe ich.
Das dann genauso läuft, nämlich nur halt an der Sonderschule dann.
Genau, und es ist ja das Studienseminar, das ist dann auch wirklich wieder gemischt. Das heißt, ich hatte dann Seminare, wo auch Grundschulreferendare mit drin saßen und nicht nur Sonderpädagogik-Leute. Ich glaube, wir waren nur zu dritt oder zu viert, also das ist auch noch ein ganz kleiner Kreis dann.
Ja, ja.
Und das, ich komme jetzt von einem zum nächsten, aber das ist dann schon so, dass dann zum Beispiel dein Unterricht an der Sonderschule, an der Schule für Menschen, Kinder mit geistiger Behinderung, dass dann zum Beispiel du eine Deutschstunde hältst und dann kommt einer aus der Realschule, ein Realschullehrer und beurteilt deine Stunde, was ja irgendwie, naja.
Das heißt, auch hier zeigt sich wieder, dass der Schwerpunkt in der Lehrerausbildung auf der Didaktik liegt.
Ja, genau.
Absolut.
Ja.
Dass das Pädagogische so mitläuft.
Also ich habe dann schon so Freiarbeit gemacht, so Stationenarbeit und jeder in seinem Tempo und so weiter. Das kam überhaupt nicht gut an. Also irgendwie kam ich Referendariat das Gefühl am Ende wirklich, ich kann das nicht. Also die haben an diesem Prüfungstag haben die halt wirklich zu mir gesagt, ja, wir haben jetzt ihren Schulleiter gefragt, bei dem ich das Referendariat an der Schule jetzt schon 3 Jahre mache, ob er sie am Montag einstellen würde. Und da hat er gesagt, ja. Und deswegen, also wir sehen Sie, wir haben Sie hier heute gesehen. Und wenn Sie das jetzt noch mal nachholen müssten, also wiederholen müssten, die Prüfung, wissen wir, dass es für Sie nicht möglich ist, dass Sie das nicht schaffen. Und deswegen haben Sie heute bestanden.
Das klingt ja auch spannend.
Ja, also das war ganz strange, ne? Weil letztendlich gab es nichts zu feiern, weil das war ja das Gefühl, du kannst nichts.
Und wie war, wenn ich da mal reingehen darf,
ja,
dein Gefühl, dazu, weil so wie ich dich wahrnehme, würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass dir sowieso wesentlich wichtiger war, wie ist die Interaktion mit den Menschen, mit denen du da zu tun hast. Das wird wahrscheinlich doch dein ganz klarer Schwerpunkt gewesen sein, oder?
Ja, also es ist ja auch nicht so, dass du dieses Referendariat schon mit den Kindern arbeitest, nicht irgendwie beobachtet wird oder begleitet wird von dem Schulleiter oder von anderen. Du hast dann ja an der Schule ja auch Lehrer, die ja schon lange diesen Beruf machen und dich da ja auch begleiten und dir auch eine Rückmeldung geben. Und deswegen hatte ich immer das Gefühl, und die Kinder mochten mich ja auch und fanden das immer cool, was wir gemacht haben und so weiter. Also von daher hatte ich da jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich hier komplett falsch bin. Aber diese Prüfung, die du an diesem Tag machen musst, das war dann halt eben auch vorne stehen vor diesen Dozenten, vor diesen für mich erwachsenen Menschen. Ich habe mich da noch nicht erwachsen gefühlt so, erfahren genug gefühlt. Ich habe mich da wahrscheinlich schon auch klein gefühlt. Mhm. Und auch methodisch musste man da Dinge tun, die ich jetzt so auch nicht anscheinend konnte. Also habe ich methodisch auch bei meinen Präsentationen versagt, sage ich jetzt mal, ne? Inhaltlich vielleicht schon das alles verstanden und so weiter, aber halt nicht so umgesetzt, wie die das wollten.
Aber das sieht man doch mal ganz klar daran, dass man als nicht fertiger Mensch, ich meine der frontale Vortex, wie heißt
es? Ja, Vortex.
jetzt versuche ich hier was zu sagen.
Cortex.
Cortex. Präfrontale Cortex.
Ich glaube, das ist es.
Ja, genau.
Das nehmen wir.
Das braucht ja, glaube ich, bis so Mitte der 20er Jahre, bis das ausgereift ist.
Ja, und ich würde auch sagen, ich bin schon eher ein bisschen später. Also ich habe, glaube ich, ich brauche länger für gewisse Dinge.
Aber dann stell dir die Situation vor, du bist eine junge Erwachsene in der Situation. Wie vielleicht, wenn ich das jetzt so als Musiker sehe. Das ist was anderes, wenn du in einem riesigen Soundgefüge vor Leuten stehst. Hm. Du hast den Sound, du hast diese Macht, du hast die anderen. Hm. Oder ob vor dir ein erfahrener Musiker ist, Musikerin, die du sehr respektierst und du sollst jetzt quasi leise aus der Stille heraus, mach jetzt und ich bewerte das.
Ja.
Wie hart das eigentlich schon für junge Erwachsene ist. Und das ist was wir von Beginn an in diesem regelbasierten Schulsystem mit den Kindern machen.
Ja.
Wie krass das ist. Ja. Das heißt, der Cortex ist erst mit Mitte 20 ausgereift. Das heißt, bis dahin entscheidet sich noch, wie kognitives Vermögen. Es ist noch total plastisch gestaltbar. Ja. Aber wir fangen schon an einem ganz frühen Punkt an, halt zu klassifizieren, zu segregieren, zu sagen, das gehört dahin, das gehört dahin. Wie so in frühen herrschaftlichen, mittelalterlichen Systemen. Du Klerus, du Adel, du Bauer. So, das finde ich eigentlich total hart. Und das finde ich, zeigt jetzt dein Beispiel da auch nochmal ganz deutlich, weil du warst ja schon deutlich reifer als jetzt so ein junges Kind, so ein Grundschulkind oder in der Sekundarschule. Und trotzdem, welcher Stress das für dich bedeutet hat.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, gut, die haben sich dann darauf verlassen, ne, dass mein Schulleiter gesagt hat, ich würde sie am Montag einstellen. Und dementsprechend hatte ich dann halt Glück gehabt, dass ich nicht das alles nochmal machen musste. So mein Selbstwertgefühl war natürlich erstmal tief unten. Und dann habe ich, wenn du sagst dann halt dem, weiß gar nicht, ob das das Schulamt ist, doch dem Schulamt sagst du dann, ich bin jetzt mit meinem Referendariat fertig. Im Endeffekt bist du automatisch in der Liste und dann sagen die dir halt, wo eine Schule, wo ein Platz frei ist.
Ja.
Und dann habe ich halt ein halbes Jahr an einer Lernhilfeschule gearbeitet. Also es gibt nochmal eine Unterscheidung zwischen Schulen für praktisch Bildbare, die eben schon eine starke Behinderung haben, körperliche Behinderung, seelische Behinderung und so weiter. Und das wird ja aktuell auch immer noch leider gesondert beschult. Und dann gibt es halt diesen Zweig Lernhilfe. Das sind dann halt eher die von Intelligenzquotienten eben ein bisschen schwächer sind und die gehen dann dort zur Schule. Und
wie kam da eigentlich so deine Präferenz für diese Sonderschulpädagogik? Weil du schon immer das Bedürfnis hast, da diesen, wie soll ich sagen, Benachteiligten zur Seite zu stehen? Oder eigentlich ist das ja keine sehr moderne Formulierung, gell, was ich da jetzt sage.
Ja.
Ich glaube, benachteiligt, so sieht man das ja eigentlich den anderen. Wie soll ich sagen?
Ich sage mittlerweile ein Mensch mit einer Besonderheit oder mit einem Extra. So benenne ich das. Ja, ja, aber letztendlich
war das von Anfang an Bedürfnis, das so zu machen? Oder?
Ich kann dir gar nicht genau sagen, wie es zu diesem L5-Studiengang, zu diesem Sonderpädagogik-Studiengang gekommen ist. Eine Theorie ist jetzt eben, dass mein Bruder, mein jüngerer Bruder eine geistige Behinderung hat und es durchaus sein kann, weil du musst dich auch für so ein Studium, für Sonderpädagogik war das damals so, vielleicht ist es heute auch noch so, du musst vorab sozusagen ein Orientierungspraktikum machen und das auch nachweisen für diese Bewerbung für diesen Studiengang. Und da war es dann irgendwie halt naheliegend, dass ich in der Schule meines Bruders einfach mal halt so ein 3-4 Wochen Praktikum mache. Und dann habe ich eben auch gemerkt, dass ich das gut finde, dass es für mich passt, eben in diesem Bereich zu arbeiten, als jetzt an einer Regelschule. Ja. Aber ich kann mich an die Gedanken nicht mehr genau erinnern, wie das zustande kam.
Ja.
Aber ich vermute, dass es durch meinen Bruder sich entwickelt hat. Dann.
Und du hast dann auch gleich in diesem Bereich gearbeitet oder hast du auch den Regelschulbetrieb kennengelernt?
Den Regelschulbetrieb habe ich, wenn überhaupt, nur kennengelernt, mal wenn wir im Referendariat bei jemandem, der Grundschule studiert hat und dann sein Referendariat gemacht hat, so Besuche. Wir mussten dann
so
im Prinzip.
Eine Hospitation.
Ja, und weißt du, wie das da abgelaufen ist?
Na?
Die haben das halt vorher trainiert mit den Kindern, eingeübt.
Ja, doch.
Und dann wird es abgespult und dann kriegen sie dann danach noch ihren Lolli, ihre Süßigkeit. Und dann war das eine hervorragend tolle Stunde.
Kann ich mich sogar noch erinnern.
Und wenn du dann noch ein Mann bist, dann hast du sowieso gewonnen. Also das ist mir auch aufgefallen, dass es waren wenige, jetzt auch im sonderpädagogischen Bereich, es waren 2 Männer in diesem Studien, in diesem Studienseminar. Und von dem einen habe ich mir auch immer, der hat immer meine Unterrichtsvorbereitung, die man ja verschriftlichen muss, die habe ich ihm auch immer gegeben, dass er die auch mal mitliest und mir ein Feedback gibt. Und er hat immer gesagt, ja, das passt, alles gut, ja, kannst du machen. Ja, ich habe immer voll die schlechten Noten bekommen. Und er hat halt immer Einsen gekriegt. Und ich glaube halt, dass die einfach die Männer gepusht haben. So, hier, ihr kommt durch. Ich meine, es ist wirklich jetzt eine vage Theorie, ja. Aber ich hatte schon so den Eindruck, dass, weil ja Männer auch wichtig sind, dass sie dann gesagt haben, hier, komm, ihr kriegt auf jeden Fall locker den Abschluss. Weil das einfach auch gerade im Sonderpädagogikbereich Männer da auch gern gesehen sind. So nicht, dass
das
man
heißt,
die verliert.
Das heißt, wenn du sagst halt, da gab es 2 Männer, das heißt dann nur 2 Männer.
Ja.
Das heißt, das ist eigentlich auch ein Lehrbetrieb, in dem vorwiegend Frauen arbeiten
quasi. Ja, genau. Und ich habe dann keinen Platz, also ich hatte an der Schule, wo ich mein Referendariat gemacht habe, die hatten jetzt keinen Platz für mich.
Ja.
Und dann bin ich halt eben an eine Lernhilfeschule gelandet, aber auch nur, weil ein Ehepaar spontan die Zusage für ein Pflegekind bekommen haben und dann halt eben von heute auf morgen raus waren, so schulbetriebmäßig, weil die sich dann halt um das Kind gekümmert haben. Und dann habe ich da im Prinzip von der Frau die Stelle und konnte dann so für ein halbes Jahr dort an der Lernhilfeschule arbeiten und habe aber auch nach der ersten Woche schon keine Stimme mehr gehabt und gar nichts mehr gehabt. Also das ist echt, das, was ich da erlebt habe, puh, also verstehe, kann ich nicht nachvollziehen, wie man das lange aushalten kann. Da wirklich selbst, ich war in der Vorklasse, ja, und musste mich da durchsetzen. Und also das ist nochmal ein neues Thema.
Das heißt,
allein die
Arbeit quasi so eine Struktur in der Klasse zu schaffen, schon das
ja,
war
nee, das,
total.
Ja, nee, das Problem war, dass ich die Struktur von der vorherigen Person ja übernehmen musste und die überhaupt nicht mit meiner Persönlichkeit klarkam. Und ich aber auch dann erstmal merken musste, so, na, du kannst jetzt nicht erwarten, dass du 3 Wochen hier bist und alles jetzt anders ist. Du musst es jetzt so machen, wie die es gemacht haben. Du hast keine Chance. Ja, weil es ja auch klar war, ich werde da jetzt nicht 5, 6, 7, 8, 10 Jahre sein.
Ja.
Und dann kam die Wende. Ich bin einfach ja an der Lagerhausstraße vorbeigelaufen, warum auch immer. Ich weiß nicht, was ich zu dem Zeitpunkt in Gelnhausen gemacht habe. Bin dann an der Lagerhausstraße vorbeigelaufen und habe dann an diesem Tor gesehen, dass da halt ein Schild hing, dass da jemand, dass eine freie Stelle ist und dass jemand gesucht wird. Und dann dachte ich mir so, ja, bewerbe ich mich halt mal.
Das ist ja ein Ding, siehst du, das wusste ich gar nicht.
Ja.
Ich dachte, dass das unabhängig stattgefunden hat, dass das tatsächlich die Inspiration war, diese Schule. Zu welchem Jahr war das?
Es,
ich glaube, die ging ja 2005 oder was, wann ging die an den Start?
Ja, jetzt muss ich gerade mal, also ich bin jetzt das 14. Jahr da. 2011 bin ich eingestiegen. Also die gab es ja dann schon. Aber 2008, 2011, 3 Jahre? zwei?
Ja, kann sein. So. Wahrscheinlich war ich ein bisschen früh, weil ich jetzt gedacht habe, Einschulung Josh, aber ich weiß gar nicht, wann er anstatt. Aber ja. Er ist ja tatsächlich da, er hat zum ersten Jahrgang gehört und auch zum Zeitpunkt seiner Einschulung. Also würde ich jetzt mal 2006, 2007 so.
Genau, also die Schule ist, glaube ich, vor 2 Jahren, die wird jetzt dieses Jahr 20. So, jetzt haben wir es.
Also 2006.
So, jetzt haben wir es, genau. Ja. Und das Witzige ist, ich habe dich und Josh, du hast den kleinen Josh an der Hand gehabt und bist vom Bahnhof unter Führung, seid ihr zur Schule gelaufen. Da habe ich euch schon gesehen. Ja, und dann habe ich mich einfach beworben und ich hatte Glück, glaube ich, ja, dass auch gerade die Schule diese Intention hatten, auch inklusiv zu arbeiten.
Warst du da noch an der anderen Schule tätig oder war das?
Das kann ich dir gar nicht sagen. Das habe ich nicht auf dem Schirm. So Sachen vergesse ich.
Ja, ist ja nicht so entscheidend.
Ja, und dann habe ich mich, hatte ich Glück und dann, genau, dass sie jemanden halt auch brauchen mit Sonderpädagogik, ne? Und dementsprechend habe ich dann die Chance gehabt, dort anzufangen und ich glaube, ein Jahr später habe ich dann auch die Möglichkeit gehabt, dieses Montessori-Diplom zu machen.
Ich wollte gerade sagen, eine Army-Schule musst du ja dann quasi dahingehend gebildet sein.
Ja, ja, genau. Also zu dem Zeitpunkt, Army ist natürlich wirklich top, ja, das Maximum. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, wurde ein Kurs von der ÖMG, von der österreichischen Montessori-Gesellschaft angeboten, die inhaltlich das Gleiche abdecken wie die Army, also die beiden Frauen, die das machen. Die haben selbst Army-Diplom und haben im Prinzip dann angefangen, eigene Kurse zu geben. Aber sie haben nie diesen Schein gemacht, dass sie letztendlich auch Army.
Ich habe das ja mal mitgekriegt. Army, die Berechtigung zu haben, halt für die Army quasi auszubilden, das ist ja tatsächlich sehr anspruchsvoll. Ja. Erstmal ist es teuer und dann auch sehr anspruchsvoll.
Ja, und es geht dann ja über 2 bis 3 Jahre geht diese Ausbildung.
Wie viel Erfahrung du durch verschiedene Segmente da gesammelt haben musst und so. Ja, das ist schon.
Ja, und dementsprechend war es natürlich ein netter Move von den beiden Damen, dass die gesagt haben, wir geben euch trotzdem das komplette Wissen, aber ihr habt dann nur ein nationales Diplom. Also ich habe kein internationales Diplom. Ich kann jetzt nicht international mit meinem Diplom mich irgendwo bewerben. Das war klar. Also es hat auch dann
das
nicht
heißt,
so viel
du hast
gekostet.
Kein Army-Diplom, sondern ein ÖMG-Diplom.
Österreichisches Montessori, genau. Habe ich jetzt, genau, habe ich in der Tasche. Und was wollte ich sagen? Also letztendlich, genau, habe ich auch nie vor, jetzt irgendwie die Welt zu bereisen und irgendwo anders mich zu bewerben. Andererseits glaube ich auch, dass irgendwo an der Schule, irgendwo auf der Welt, wenn jemand hört, was ich gearbeitet habe, wo ich gearbeitet und wie ich gearbeitet habe, vielleicht auch dann sagt, es ist mir jetzt egal, ob du ein internationales oder ein nationales Diplom hast. Ne?
Ja.
Und jetzt noch mal ganz kurz zu meinem Selbstwertgefühl. Nach diesem Referendariat habe ich wirklich dank meiner Chefin, meiner Schulleitung wirklich ab dem ersten Tag hat sie mir das Gefühl gegeben, ich bin was, ich kann was. Und aufgrund dessen habe ich dann natürlich auch aufgebaut und mich dann auch wieder sozusagen regeneriert und bin wieder gesund geworden, was so meine Einstellung zu meiner Persönlichkeit betrifft, weil sie mich nie in Frage gestellt hat. Sie ist im Prinzip immer davon ausgegangen, die Hanna kann das. Die macht das jetzt und der kann ich vertrauen. Und dadurch bin ich auch wieder stabil geworden und gewachsen und
Was dann heißt, dass dich dieses Referendariat tatsächlich auch erschüttert hat?
Ja.
Richtig in Bezug auf deinen Selbstwert? Ja.
Also wenn du im Prinzip die Ansage bekommst, bist durchgefallen.
Ich meine, gut, das hört man ja oft. Also das ist tatsächlich habe ich einige Freunde, Freundinnen, die im Lehrbetrieb arbeiten, die halt über das Referendariat halt ähnliches berichten.
Ja.
Eigentlich wirst du ja kurz und klein kritisiert.
Ja,
gell?
Ja.
Ich meine, ich kenne das ein Stück weit auch von meinem Studium in der Musik. Du hast dich eigentlich halt die ganze Zeit halt mit deinen Defiziten zu beschäftigen und hast die ganze Zeit Aufgabenstellungen, die du gar nicht erfüllen kannst. Es geht quasi immer nur darum, wie gut schaffst du es, durch diese Aufgabe durchzukommen. So.
Ja.
Und daran ist so ein bisschen, eigentlich wäre es ein Stück weit vergleichbar mit so einer schwarzen Pädagogik, einen nie zu bestätigen. eher sogar über die Maßen zu kritisieren, wie man halt früher auch erzogen, wie mich mein Vater auch erzogen hat. Mhm. Ja, nie loben, sondern kritisieren, dann gibt er sich noch mehr Mühe. Mhm. Eigentlich ist das ein Konzept, mit dem wir hier halt tatsächlich immer noch ausbilden, fast sogar die Regel. Mhm. Und was das mit Menschen macht. Gell? Ja. Eigentlich brauchst du da für genau so ein Konzept ja sehr stabile Persönlichkeiten. Und erstmal machst du die Leute klein. Was soll da die Intention sein? Erstmal die Idee halt, sie geben sich mehr Mühe. Das ist, glaube ich, mittlerweile tatsächlich auch wissenschaftlich widerlegt.
Oder soll gesiebt
werden. Und der zweite Aspekt halt, genau, wer zu sieben, wer hält dem Stand oder was?
Nur die Harten kommen kann. Ja,
das ist doch dann auch Blödsinn.
Ja.
Weil in einem Lehrbetrieb, da gehören doch tatsächlich auch sensible Menschen hin. Da gehören doch Menschen mit Empathie hin.
Ja.
Wenn du mich fragst.
Ja, also du hast ja vorhin gefragt, ob ich an meiner Regelschule gearbeitet habe. Ich kenne, wie gesagt, nur jetzt diese Lernhilfeschule. Also selbst habe ich wirklich noch nicht gearbeitet. Aber was man auch so hört und mitbekommt, würde ich auch sagen, so wenn ich jetzt an der Regelschule arbeiten würde oder auch an einer Sonderschule, so wie sie leider momentan immer noch gelebt wird, wäre ich wahrscheinlich auch schon Burnout, krank, hätte Jobwechsel machen müssen. Weil ich glaube, so nervlich bin ich dann doch nicht ganz so hart. Ja,
oder man passt sich diesen Strukturen an. Gell? Es gibt ja auch die Möglichkeiten, dass du halt einfach lernst, wie du innerhalb bestimmter Strukturen gesund bleiben kannst.
Ja,
und ich glaube, das ist eigentlich auch die Regel. Und deswegen haben wir ja auch strukturelle Probleme. Mhm. Nicht, weil die Leute da mit zu wenig Motivation, mit zu wenig Arbeitswillen, mit zu wenig Verständnis für die Kinder oder mit zu wenig pädagogischer Schulung, wobei, das könnte man schon, könnte man auch die Lupe draufhalten, das vielleicht noch am ehesten. Aber ich glaube, in erster Linie gibt es ja strukturelle Probleme, weil Menschen sich anpassen, um bei der Arbeit, die sie zu verrichten haben, weitestgehend gesund zu bleiben.
Mhm.
Und da kann man ja sagen, so wie sie dann beginnen, ihren Beruf auszuüben, da zeigen sich strukturelle Probleme, weil sie es dann nicht mehr machen, indem sie dann den Kindern gerecht werden, sondern indem sie es machen, damit sie da möglichst heile durchkommen.
Ja.
So halt ein Business as usual, so dass man, wenn man nach Hause geht, halt tatsächlich noch ein ganzer Mensch ist. So irgendwie,
gell? Ja. Genau, das war jetzt nicht ganz kurz die Vita, aber.
Ja, aber finde ich spannend. Und du bist seit quasi wenn du sagst 2008 kamst du dahin, das heißt
2011.
Du bist, oder 2011.
Genau.
Mhm, okay.
Also fast 15 jetzt sogar.
Ja,
im August.
Und seit dieser Zeit bist du quasi an der Schule.
Genau.
Und da würde mich jetzt natürlich interessieren. Noch spannend fände ich auch den Aspekt des Vergleichs der Regelschule, wobei das halt oft gemacht wird. Gell? Und ich will ja jetzt eigentlich, was auch gern passiert, auch dem Josch und mir, wenn wir über Bildung, über kindliche Bildung sprechen, so ein Bashing des Regelschulsystems. Zu Recht. Aber eigentlich will ich da ja gar nicht unbedingt hin. Aber trotzdem würde mich interessieren, wo siehst du den Unterschied? So?
Mm.
Weil selbst wenn es sonderschulpädagogische Bildung ist, ist es ja schon am Regelsystem angelehnt. Ne?
Ja, genau. Also es hat jetzt erstmal gar nicht wirklich was mit meiner Sonderpädagogik zu tun, weil wir ja gar nicht dieses Krankheitsfeld so in dem Umfang haben. Ne? In einer Schule für geistig Behinderte oder ja Lernhilfe, dann ist ja wirklich so gesondert, das Kind hat jetzt irgendwie wirklich irgendwie große Lernschwächen und es sind ja dann kleine Gruppen und eigentlich gestaltest du den Tag miteinander. Da geht es jetzt gar nicht darum, lesen, schreiben, rechnen, sondern halt wirklich die Zeit miteinander zu verbringen, ein bisschen Entspannung zu machen, wie auch immer so. Und das heißt, so dieses Didaktische, was man da im Referendariat gelernt bekommt oder dass ich habe ja dann Mathematik studiert für eben für auch das inhaltliche auch Realschulniveau war das. Also ich musste ja wirklich Stochastik und was weiß ich was alles geprüft werden, was ich ja faktisch in der Sonderschule überhaupt nie brauchen werde.
Mhm.
Ja? Und dementsprechend ist es halt dann schon großer Unterschied. Und durch die Montessori-Ausbildung habe ich aber dann ja wiederum ganz viele feinschrittige, didaktische Dinge gelernt, wie man eben dann auch unterrichtet. Und es wird ja auch ganz klar vorgegeben, wie du eine Darbietung gibst. Das ist wie so ein Rezeptbuch. Ne? Schlägst du dann eben auf und sagst, okay, Addition im Zahlenraum bis 20 mache ich jetzt mit den goldenen Perlen zum Beispiel. Und dann steht ganz klar, was die Lernbegleiterin wie benennt und sagt. Und vom Ablauf her ist es dann vorgegeben. So hat man erstmal gar nicht so einen großen Spielraum, weil du das einfach so machst. Und es ist auch naheliegend, wie man es macht. Und ja, dementsprechend unterscheidet sich das ja dann schon von, jetzt sage ich jetzt mal, von der Regelschule, weil du da ja einfach ja, die Dinge didaktisch vorgeschrieben bekommst, eins zu eins in einem Buch. Und an der Regelschule, glaube ich, gibt es in dem Sinne ja dann kein großes Werk, wo du nachlesen kannst, wie ich jetzt was mache. Zumal an der Regelschule gibt es ja auch gar nicht so Fülle an Materialien. Dieses konkrete Material, was wir haben, was die Montessori-Pädagogik hat, das ist ja auch so ein großer Unterschied im Vergleich zur Regelschule. Da gibt es eigentlich ja nur die Tafel, die Person, die vorne steht, vielleicht mal so ein paar Klötzer in Rot und Blau für Mathematik vielleicht. Aber ansonsten gibt es ja gleich schon, bei Buchstaben gibt es gleich schon das, entweder das Heft oder Papier ausgedruckt mit dem vorgegebenen Buchstaben und dann musst du nachspuren. Ja. Mehr ist dann ja eigentlich gar nicht so.
Und was hältst du dann da an der Stelle von der Aussage, die ich auch immer wieder höre, gerade von Grundschulen? Ja, wir machen ja auch Montessori, wir haben nämlich auch Materialien. Hm. Was hältst du davon?
Ja, muss man jetzt natürlich hinterfragen, welches Material haben sie? Also haben sie dann auch konkretes Montessori-Material, meinst du? Oder nur Material in irgendeinem anderen
Sinne? Ich forsche das ja nicht nach. Ich finde nur spannend, dass wenn ich mit manchen Leuten, die so in dem Segment arbeiten, dann so ganz klar verbinden, ja, Montessori-Schule ist für die kleinen Kinder halt Haptik. Ich kann was anfassen, deswegen machen wir auch Montessori.
Ja,
und dann denke ich mir immer, weil ich da so ein bisschen näher dran war, so, nee, das ist nicht alles.
Nee. So. Nee, also man muss wirklich auch aufpassen, wenn eine Schule behauptet oder Montessori-Schule sich nennt, das muss man eigentlich schon wissen, auch wenn man sich als Eltern jetzt eine Schule anschaut, muss man sich als Elternteil eigentlich vorab informieren, was Montessori bedeutet, um auch dann zu bewerten, ist das jetzt wirklich Montessori oder nicht. Klar, aber ein, zwei Materialien für Mathe drinstehen zu haben, ist schon toll. Also da kann man ja schon mal froh sein als Eltern, wenn man eine Grundschullehrerin hat, die da mal über den Tellerrand schaut und sich auch mal was reinstellt und das Kindern anbietet. Ist auf jeden Fall ein Anfang und sicherlich auch eine Möglichkeit und zeigt natürlich auch die Interesse und die Professionalität der Lehrkraft so. Ne?
Ja.
Aber es ist schwierig zu sagen, dann das zu sagen, ja, es ist Montessori und danach machen wir was, weil da gehört noch so viel, neben dem Material gehört noch so viel anderes, einfach die Haltung dem Kind gegenüber. Ja, dieser Respekt dem Kind gegenüber. Es ist jetzt nicht so, dass wir als Erwachsene beim Sitzkreis auf dem Boden. Es ist nicht so, dass jetzt die Lehrerin sich auf den Stuhl setzt und erhaben von oben so irgendwie herunterprasselt, sondern es ist eigentlich so, dass wir uns alle auf eine Ebene begeben und uns irgendwie alle in die Augen gucken. So, das sind so Kleinigkeiten. Und das ist was du in dieser Ausbildung auch mitbekommst, diese Haltung gegenüber dem Kind. Jedes Kind hat eben seine Stärken und die zu fördern und nicht auf diese, was kann das Kind nicht. Ja, was muss gemacht werden?
Welches Defizit gilt es auszufüllen? Wie müssen wir die Kinder formen, damit sie passen? So, ne?
Ja, und das ist ja die Gesellschaft, die das auch immer noch vorgibt und es auch viele Eltern gibt, die schon auch gerne wissen wollen, was mein Kind macht, weil sie ja im Gespräch mit Nachbarn oder Verwandten dann immer eher vorgehalten bekommen, ja, mein Kind in der zweiten Klasse kann aber das und das schon und deins nicht.
Ja.
Und dann müssen die ja gegenhalten und auch kontern können und sagen können, ja, mag ja sein.
Ich folge im Moment auf, Instagram bin ich nicht, aber ich kriege ja diese Reels über Facebook und da folge ich hin und wieder so ein paar Sachen. Und da folge ich dem Sir Ken Robinson. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Beschäftigt sich ja auch sehr mit Pädagogik und von ihm, der hat natürlich einen Vortrag gehalten, aber seine Conclusio, die hat mir halt sehr gut gefallen. We educate people out of creativity. Not into creativity. Das heißt, die Kinder kommen eigentlich total kreativ auf die Welt und wollen ausprobieren und gucken, was sie mit diesen Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen, alles gestalten können. Kreativität ist ja, so würde ich es beschreiben, nicht einfach der Geist, der Ideen entwickelt, sondern in dem Moment wird es kreativ, wenn diese Vorstellung des Geistes quasi materielle Umsetzung findet. Mhm. Ich habe eine Idee und mit der schaffe ich irgendwas Konkretes. Mhm. Ob es ein schriftliches Werk ist, ob ich irgendwas moduliere, ob ich eine Sandburg baue oder was auch immer. Aber ich habe eine Vorstellung, mit der Welt der Vorstellung etwas ins Reale zu überführen. Mhm. Und da sind ja Kinder total stark drin. Ja. Gell? Und sobald sie aus der Schule raus sind, hat sich die Sache oft erledigt. Ich meine, jetzt mal von dem Philosophischen, ich wollte noch ein bisschen ins Konkrete, korrigiere mich. Mhm. Ich hatte ja tatsächlich ein Kind auf der Montessori-Schule und was mich am meisten beeindruckt hat, war halt eben der Sozialraum. Mhm. Für mich, ich habe das als ein Ort wahrgenommen, der zwar ganz klare Grenzen hat, aber innerhalb dieses klaren Rahmens gab es quasi keine Aufteilung in dem Sinne, okay, diese Kinder nehme ich so wahr, die kriegen jetzt diese Behandlung, die Kinder nehme ich so wahr, die kriegen jetzt diese Behandlung, sondern eher so in einem ganz individuellen Sinne, sich auf das Kind einzulassen und zu gucken, was braucht das Kind, aber als Gruppe im Prinzip ein Sozialraum, in dem alle voneinander profitieren können, was ja dann tatsächlich für viele Eltern immer sehr herausfordernd ist, ja, die Schwachen, die ziehen ja mein Kind mit diesem wunderbaren kognitiven Potenzial runter. So, und dann gibt es kein Abitur und dann gibt es keinen Vorstandsposten im DAX-Unternehmen und dann ist die Erwerbsvita im Eimer. So, das heißt, du musst dich von dieser Vorstellung ein bisschen lösen und diese Vorstellung habe ich zum Beispiel schon gar nicht mitgebracht. Ich fand halt wirklich beeindruckend, dass innerhalb dieses Sozialraumes halt alle mitkriegen, wie die anderen sind. Dass die quasi nicht wie in so einer Bubble. Ja. Ja? Das hat man ja so heutzutage, beschreibt man das ja in den sozialen Medien. Und das ist ja was man eigentlich in dem Schulsystem gefördert hat, auch immer noch fördert, diese Bubble-Bildung. Ja. Und dass es die nicht gibt. Dass halt, dass du in einem Sozialraum davon lernst, wie unterschiedlich die Menschen sind. Dass du unterstützen lernst, dass du lernst, dir Unterstützung zu holen. So diese ganzen Aspekte, die fand ich eigentlich an dieser Montessori-Pädagogik am beeindruckendsten. Und ich kann mich noch an Elterngespräche erinnern, wenn die dann in Bezug auf Josh zu didaktisch wurden, was der nicht kann und was er eigentlich können sollte und so, dann ging mir das immer total auf die Nerven. Das war mir auch egal. Ich habe dann in Bezug auf diese Botschaften, die ich dahingehend erhalten habe, auch mit Joshua überhaupt nichts unternommen.
Ja.
Das war mir überhaupt nicht wichtig. Da dachte ich mir, okay, dann kann er offensichtlich jetzt das noch nicht. Das ist mir egal, das ist so irgendwie. Ja. Mir war halt tatsächlich immer wichtiger, was das für seine Bildung in diesem sozialen Raum bedeutet.
So. Ja, aber das stimmt auf jeden Fall, weil du ja sagtest, ich soll dich korrigieren, wenn nicht und so, aber das stimmt. Und als Gegenkontrast ist eben auch wieder diese Thematik mit Sonderschule, weil da ist eben diese Bubble, also an einer Lernhilfeschule lernen die sozial untereinander ja gar nichts, weil alle ja einfach benachteiligt sind und Unterstützung brauchen im sozialen Bereich, ja. Und da gab es auch eine Situation, zwei wollten, also richtig große, ich bin halt recht klein mit 1,47 Meter, deswegen wäre das auch da für mich wahrscheinlich körperlich schwierig geworden, mich da durchzusetzen, so bei halbstarken Jugendlichen. Und die wollten aufeinander los und ich habe mich ja trotzdem zwischen die gestellt und zum Glück kam aber der Busfahrer raus und so. Also die lernen ja dann nichts von jemandem anderen, der diesen Konflikt anders lösen würde. Und jetzt an der Montessori-Schule ist ja eine heterogene Klasse, das heißt, es ist ja erste Klasse bis zur sechsten Klasse gemischt. Also grob immer pro Schuljahr, pro Altersgruppe 6 Kinder ungefähr. Und dementsprechend hast du dieses soziale Gefüge, dass eben Kleine von den Älteren, die ja schon länger da sind und in unserem System ja auch, sage ich jetzt mal, sich angepasst haben und miteinander ja auch gelernt haben, umzugehen, dass es eben diese Bubble gar nicht entsteht. Also vielleicht gibt es die zeitweise mal eine kleine Bubble, ne? Aber die wird dann halt aufgefangen von den Älteren, von den anderen Kindern, die das dann auch wieder zurechtrücken und auch dann eben kommen und sagen, hey, Hanna, der hat gerade in der Pause mit Sand geschmissen oder so. Das sind bei uns dann schon auch so Kleinigkeiten, die einfach auch schon gestopft werden, wo wir sagen, nee, das geht hier nicht, wir sind hier miteinander. Und ich sage immer, Wir unterscheiden uns doch von den Tieren. Wir haben eine Sprache, wir können miteinander reden. Tiere, die würden jetzt hier Revierkampf machen, aber wir haben doch den Vorteil, wir können doch drüber sprechen. Also nutzen wir doch bitte unsere Sprache und fragen, ja, hast du mich gerade absichtlich mit Sand beworfen? Also die fragen ja gar nicht erstmal so, Kinder sind ja schon auch impulsiv und das dürfen sie auch sein.
Ja.
Weil sonst entstehen ja auch gar nicht solche Situationen, aus denen sie lernen können. Deswegen muss es auch mal irgendwo ein bisschen schwierig werden, um dann daraus zu lernen, zu sagen, ach ja, stimmt, Jana hat doch gesagt, Sprache, und beim nächsten Mal mache ich es halt besser. Und das ist Gold wert, auf jeden Fall. Also ich meine, Maria Montessori, Friedenserziehung, das ist auch etwas, was heute noch wirklich den Kindern weitergegeben wird und besprochen wird, dass wir hier an der Montessori-Schule sind und Maria Montessori hat die Friedenserziehung entwickelt und war ihr ganz wichtig und das machen wir jetzt hier auch und wir wollen, dass jeder einen friedlichen Schultag hat und daran muss jeder arbeiten.
Naja, ja, finde ich, bin total überzeugt von diesem Konzept. Und was hältst du von dieser Einordnung, was ich nämlich auch oft höre? Ja, das ist für manche Kinder gut.
Mhm.
So, da muss ja jedes Kind muss was finden. Aber das, was wir im Prinzip so als Regel gesetzt haben, das ist eigentlich schon so der Goldstandard.
Mhm.
Was hältst du, was hältst du dem entgegen? Wie schätzt du das ein?
Ja, also es ist wirklich jetzt meine persönliche Meinung. Ich bin der Meinung, dass jedes Kind an der Montessori-Schule richtig ist. Und wenn es da irgendeine Einstimmigkeit gibt, dass man irgendwie sagt, ah, das Kind passt hier nicht und soll die Schule verlassen, soll lieber an die Regelschule, dann ist meistens irgendwas mit den Eltern. Dass die Eltern eben eine Haltung haben, die das erschwert für das Kind, hier zu sein. Und Kinder sind total sensibel und feinfühlig. Und manchmal hören sie auch, glaube ich, Elterngespräche, Erwachsenengespräche mit, die sie für sie gar nicht adressiert sind. Und das äußert sich dann einfach auch in ihrem, wie sie da sind. Also ist schon total lange her, aber es gab tatsächlich auch schon mal so eine Rückmeldung, dass ein Kind dachte, ja, ich bin an der freien Montessori-Schule, ich kann hier machen, was ich will. Es wurde also auch von den Eltern falsch interpretiert, was das wirklich bedeutet. Und das merken wir auch heute noch, ne, obwohl es jetzt ja schon sehr lange, auch nicht nur bei uns hier in der Gegend, sondern auch an vielen anderen Orten Montessori-Schulen gibt, dass die Eltern teilweise sich gar nicht richtig informieren. Und teilweise vielleicht aber auch wirklich sehr verzweifelt sind, weil es an der Regelschule Probleme gibt mit ihrem Kind und einfach irgendeine Alternative brauchen. Ja.
Das ist wahrscheinlich relativ häufig der Fall. Ne?
Ja, und das ist natürlich schade, weil eigentlich müssen die Eltern ja hinter diesem Konzept auch stehen, damit sie das ihrem Kind ja auch vorleben.
Ja. Du würdest also sagen,
ja.
die Struktur oder die Art und Weise, wie diese Montessori-Pädagogik aufgestellt ist,
ja,
die wird dem Kind gerecht. Das ist die entsprechende Pädagogik fürs Kind.
Ja, weil es ja auch wirklich Thema ist, die Pädagogik ist für das Kind. Das heißt, es ist mein Auftrag als Lernbegleiterin, die Pädagogik dem Kind anzupassen. Es gibt diese Richtlinien, wie ich meine Darbietung mache, welches Material ich für was benutze. Aber es ist auch meine Aufgabe, wenn das Kind, jetzt mal ganz streng gesagt, das Kind braucht jetzt die nächsten Wochen einen festen Sitzplatz und eine feste Vorgabe, du machst jetzt das, du machst jetzt das, du machst jetzt das, könnte man denken, ja, es ist ja voll Grundschule, das Kind soll auf die Grundschule. Aber das Kind braucht es jetzt, also es ist mein Auftrag, das jetzt auch anzubieten.
Mhm.
Ne? Und dann ist es vielleicht nach 3-4 Wochen auch wieder anders. Oder es bleibt halt 6 Jahre so, dass es diese klaren Vorgaben und eben vielleicht erst in der 5. Klasse dazu kommt, dass es selbstständig sich auch mal eine Arbeit nimmt. Also es ist meine Aufgabe,
ja,
die
das klingt
Umgebung
jetzt,
anzupassen.
Es klingt jetzt trotzdem nach einer relativ machtvollen Position, die, so wie ich das wahrnehme, in der Montessori-Schule deutlich weniger Machtfülle bietet als an der Regelschule.
Mhm.
Denn du begleitest ja eher, als dass du die ganze Zeit da vorne stehst und entscheidest und dann auch klar ist, wenn du mit deinem Curriculum hier an der Stelle zu lang brauchst, dann haben wir halt ein paar Pech. Ja, es muss jetzt weitergehen. So. Aber trotzdem, wenn du jetzt in der Position bist zu sagen, ich erkenne, das Kind braucht jetzt die stille Treppe oder was auch immer, ja, dann ist das ja trotzdem eine machtvolle Position. Jetzt könnte ich natürlich auch fragen, wie wird in der Regelschule damit gearbeitet, dass es eine Kontrolle gibt, dass man diese Machtposition auch reflektiert. Wo sind die Hilfen dafür? Aber ich habe dich ja jetzt hier als Montessori-Pädagogin. Wie ist das da? Wo ist da diese Reflexion in Bezug auf diese Machtposition? Kannst du, seid ihr da sehr eigenverantwortlich? Bleibt das euch letzten Endes überlassen zu erkennen, ich spüre, was das Kind braucht? Oder gibt es auch institutionell eine Instanz, die auch immer mal korrigierend schaut, wie wird das gemacht und an welchen Stellen gilt es, das vielleicht zu korrigieren?
Nee, in dem Sinne nicht. Also wir haben regelmäßige Teamsitzungen, ja, wo wir auch in den Austausch gehen oder auch eine Supervision, wo man tatsächlich auch gewisse Themen mit reinbringt, um das Kollegium mit einzubeziehen hier. Wie wollen wir damit handhaben? Wie wollen wir das regeln? Es gibt ja auch Situationen in der Pause. Das müssen wir ja als Team dann ja auch. Wir müssen Regeln aufstellen. Es gab jetzt einen neuen Schulhof, das heißt neue Dinge, die Kinder benutzen können und da auch zu gucken, wo sind da unsere Grenzen? Wo ist die Grenze des Materials? Ja, wo müssen wir auch darauf achten, dass 100 Kinder nicht alles gleich innerhalb von kurzer Zeit so bespielen, dass es dann wieder kaputt geht und so weiter. Also schon eigentlich immer so im Kollegium, im Austausch, aber dass jetzt gezielt jemand reinkommen würde und sich mal jetzt den Unterricht angucken würde, in dem Sinne nicht, außer ich würde sagen, hey, kommt mal und setz dich mal rein und guck dir mal meinen Unterricht an. Wir sind auch immer zu zweit im Klassenraum, sodass ja eigentlich auch meine Kollegin sagen könnte, ah, du, also was du jetzt hier machst.
Das ist ja schon eine totale Kontrolle.
Ja, das finde ich jetzt irgendwie nicht in Ordnung. Ne? Ja. Also auch selbst die Klassen intern haben immer eine Koordination, wo sie sich austauschen
und
können.
Und ihr seid immer mindestens zu zweit quasi.
Ausnahmsweise, wenn halt eben dann mal jemand krank ist und so, ist es jetzt auch so, dass man das mal alleine machen kann. Aber ja, grundsätzlich ist es dann so, dass man immer zu zweit ist. Den Unterricht macht. Es läuft ja auch parallel Fachunterricht, sodass ja dann auch immer ein kleiner Teil der Gruppe in einem anderen Klassenraum ist. Der Raum ist an sich, oder die Klassen an sich sind ja auch offen, das heißt, die Kinder, da ist sehr viel Bewegung mit drin und so weiter. Also ja, von daher letztendlich ist das eine Instanz,
ja, schon ein wirkliches Korrektiv.
Man hat ja auch immer mal Hospitationsgäste, die im Klassenraum sitzen und von außen Leute kommen, die auch einen beobachten und gucken, was man tut. Also man kann ja nicht wüten und walten, so wie man will. Und klar, es ist ein Job, wo ich auch sage, ich weiß nicht, was morgen passiert. Ich kann mir jetzt für morgen aufschreiben, ich möchte das Markenspiel machen, ich möchte gerne zum Wortarten was machen. Und morgen kannst du mich fragen, und, hast du es geschafft? Und so, nee, hat heute nicht geklappt, weil das Kind wollte das und dann haben wir das und dann das und das und dann kam das noch und dann kam das noch und dann, ja, mache ich es halt dann übermorgen. So, der Zettel, der liegt dann immer noch da und es ist immer noch geplant, aber es muss jetzt nicht zwingend morgen unbedingt sein, wenn es nicht passt. So, es ist ein Tag, jeder Tag ist so unberechenbar. Natürlich könnte ich jetzt einfach sagen, das steht auf meiner Liste, ich mache das heute. Dann ist mir das aber egal, was das Bedürfnis von dem Kind ist. Wenn das Bauchschmerzen hat, dann hat Pech gehabt. Ich habe es jetzt auf meinem Zettel stehen und wir machen das jetzt.
Wir machen das jetzt.
So, ja. Ne? Das ist halt dann im Prinzip aber auch, sag ich mal, ein bisschen Persönlichkeitssache auch. Ne? Das ist jetzt nichts, was dann jemand kontrollieren kann, weil in dem Moment bin ich ja nur im Austausch mit dem Kind.
Ja.
Da kriegt ja kein anderer mit, was ich jetzt da gerade für eine Macht ausübe, zu sagen, das ist mir jetzt egal, du kommst jetzt hierher.
Ja. Und nochmal von den Kindern aufs Team. Das heißt, in diesen Teamsitzungen, dann, das kenne ich schon auch, wie mir da der Regelbetrieb bisweilen dargestellt wird, dass das schon so ein Einzelkampfding ist. Dass es sehr schwer ist, bisweilen für Lehrer, LehrerInnen, in den Situationen quasi im Raum, in dem sich die Pädagogen begegnen, zu sagen, ich scheitere hier, ich komme hier nicht voran, ich komme hier an meine Grenzen, ich brauche Unterstützung. Das scheint in diesem Regelbetrieb, zumindest von den Erzählungen, die ich so höre, schwierig zu sein. Und wenn du jetzt beschreibst, halt, es gibt diese Teamsitzungen, kommt da alles auf den Tisch? Könnt ihr dann quasi nicht nur so im Sinne von Fallbesprechungen, wie problematisch oder wie schwierig ist es gerade mit diesem oder jenem Kind, sondern da komme ich an meine Grenzen, da brauche ich Unterstützung, da bin ich ein bisschen lost und sowas. Findet sowas auch statt in den Themensitzungen?
Genau, es liegt halt dann wirklich bei dir, ob du das möchtest dann, ne? Also letztendlich musst du ja dann diesen Impuls geben. Aber es gibt ja diese Supervision, wo es dann auch wirklich ganz gezielt darum geht, jetzt einen
Das heißt, ihr habt auch
Fall,
jemand, der sich das von außen anguckt, eure Dynamik.
Genau, auch sehr, sehr wertvoll auf jeden Fall. Aber auch letztendlich, da liegt es ja dann an dir selbst, ob du dann dir sozusagen die Blöße geben willst und sagen willst, hey, ich habe ein Problem, ich komme jetzt hier irgendwo nicht weiter. Ob du dann so in diesem Mittelpunkt auch stehen willst, um was zu besprechen. Aber ja, die Option gibt's und ich denke mal jetzt im Vergleich.
Wichtig wäre da möchte ich gerade mal kurz rein. Wichtig wäre ja, dann das kann ja sein, dass man vermeidet. Mhm. Und Vermeidung bedeutet ja auch immer, dass sich Strukturen ausprägen, Muster ausprägen, die nicht förderlich sind. Das heißt, bevor es Vermeidung gibt, gibt es quasi Supervision und Ermutigung, quasi nicht zu vermeiden, sondern zu benennen.
Genau. Genau. Also ich muss auch sagen, dass wir als Team sehr gut zusammenpassen. Das ist auch ein Glücksfall, eine Grundlage, eine wichtige Grundlage, wenn das Team so harmonisiert, damit überhaupt so Begegnungen und Austausch stattfinden kann. Und du hattest jetzt ja schon die Regelschule angesprochen. Ich weiß jetzt nicht, wie es da so ist mit, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich kleinere, weil da sind ja viel mehr Klassen. Also wir haben ja jetzt 3 Klassen. Und wenn wir so eine kleine Teamsitzung haben, dann sind wir 8 Personen. Das ist halt schon überschaubar und da kann auch jeder mal zu Wort kommen. Ich weiß jetzt eben nicht, wie es an Regelschulen ist, in welchem Umfang das überhaupt möglich ist. Und dann, ob es da nur um organisatorische Sachen geht oder so. Also ich würde eher mal sagen, so was man am Rande so mitbekommt, glaube ich, das fehlt da auch ganz, ganz oft ganz viel, dass auch die Leute sich überhaupt kennen, weil die Schulen einfach so groß sind, dass nicht jeder kennt. Und dann gibt es halt nur diese kleinen Gruppen. Und das sind aber dann wieder diese Bubble. Ja, aus dieser Bubble kommen die ja dann auch gar nicht raus. Ich meine, jetzt könnten wir sagen, wir 8 haben auch eine Bubble. Aber das glaube ich jetzt dann eben nicht. Das, weil wir ja die Supervision haben und auch, dass jemand von außen mal eben reinkommt und uns da auch mal neuen Input gibt oder andere Gedankengänge uns mitgibt. Und denken Sie doch mal in diese Richtung und so. Also ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wertvoll, dass man so ein Team hat, mit dem man dann auch so sprechen kann.
Ja, wir haben eigentlich wir sind schon über die Dreiviertelstunde, aber einen Aspekt wollte ich trotzdem noch angesprochen wissen, weil mich das nämlich auch sehr beeindruckt hat und ich so eigentlich auch Bildung verstehe, bestenfalls. Denn so aus der Erinnerung weiß ich, dieser Schulkomplex in der Montessori-Schule gleich zu Beginn beginnt mit der großen Erzählung. Und das ist etwas, was ich auch so aus meiner Schulzeit erinnere, dieses fragmentierte Lernen, dass es quasi deinem Weitblick, deinem Horizont überlassen bleibt, aus diesen ganzen Versatzstücken irgendwann zu begreifen, dass das alles mit allem verschränkt ist und dass alles zusammengehört. Aber eigentlich schien mir das als Schüler an ganz vielen Stellen wie so lauter Einzeldisziplinen, was mir überhaupt kein Gefühl von Vernetzung des Wissens gab. Gell? Und im Prinzip habe ich das in dieser Montessori-Schule durch diese große Erzählung halt genau andersrum erlebt. Ja. Erstmal kriegst du das ganze Bild. Das ist unser Kosmos.
Ja.
Und in dem findet alles Mögliche statt. Aus analytischen Gründen können wir das sezieren, fragmentieren, auseinandernehmen.
Ja.
Aber es wird auch immer wieder aufgezeigt, wie die Dinge zusammenhängen.
Genau.
Gell? Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt von Bildung. Gell?
Ja. Und wie abgefahren, ne? Wie lang das jetzt schon her ist, dass dieses Wissen, dass Maria Montessori sich das überlegt hat, dass es viel schlauer ist und viel besser ist, vom Ganzen zum Detail zu kommen.
Als umgekehrt.
Als umgekehrt. Also es ist schon echt immer wieder beeindruckend, auch als ich die Ausbildung gemacht habe, mit dem konkreten Material, Bruchrechenkreise, Bruchrechnung generell, mit konkretem Material zu verstehen, wo ich dann auch noch mal so nachgelernt habe, so manche Aspekte oder Satz des Pythagoras, also Jetzt haben wir irgendwie an die Tafel gekritzelt bekommen und jetzt gibt es ein Material, wo du das wirklich legen kannst, beweisen kannst und fühlen kannst und auch endlich mal verstehen kannst.
Ja.
Ne, aber genau, vom Großen und Ganzen. Das heißt, es gibt immer eine Geschichte und da ist alles schon verpackt. Ja, also auch zum Beispiel die Erzählung von den Pflanzen.
Und ja. die sind vorgegeben.
Ja.
Das bezieht sich quasi auf ein Curriculum, das Maria Montessori entwickelt
genau,
hat.
Genau, das sind auch dann Geschichten, die sie geschrieben hat, die man so vielleicht für sich dann frei erzählt oder einfach auch vorlesen kann. Und dann bauen darauf dann die Folgeaktivitäten auf.
Mhm.
Ne, also dann zum Beispiel jetzt bei der Erzählung Entstehung des Lebens, ja, was war am Anfang, wie alles dann abgeklungen ist, wann die Dinosaurier kamen etc. Und dann irgendwann redet man halt nur über die Dinosaurier, ne? Und irgendwann redet man halt eben über die Wirbeltiere und so weiter und so fort und baut dann alles auf. Oder die Grundbedürfnisse der Pflanzen werden in einer Geschichte, was Pflanzen bedeutet, warum sie so vielfältige Farben haben. Und es wird alles schon erzählt. Eigentlich wissen die Kinder dann alles bei dieser Geschichte.
Und wenn die Kinder quasi dann so ein ganz spezielles Interesse haben, das euch dann in Bezug auf euer Wissen überfordert, wie macht ihr das? Holt ihr dann Spezialisten irgendwie da dazu? Oder,
ja, also das wäre wünschenswert.
Oder wird das Kind, dann darf das dann quasi für sich dann selbstständig forschen? So, oder wie organisiert ihr das?
Ja, ganz individuell. Also heute zum Beispiel hatte ich eine Schülerin, die hat gesagt, hier, ich kriege jetzt ein Hochbeet und ich möchte jetzt gerne was über die Blüten wissen, damit ich Bescheid weiß, wenn ich mein Hochbeet bekomme, wie das so funktioniert. Also das war, ich hatte jetzt nicht auf meinem Plan heute, ich mache jetzt mal die Blütenpflanze, sondern das kam spontan und dann gehe ich spontan zum Regal und mache dann halt einfach die Darbietung dazu. Und dann gab es aber auch schon mal ein Beispiel, sehr speziell, Tiere ausstopfen. Wie heißen die? Restaurant, nee.
komme ich jetzt auch nicht drauf.
Naja, auf jeden Fall fand er das halt total spannend. Und da war es dann aber so, dass die Eltern halt geguckt haben, gibt es hier in der Umgebung jemand, der das macht? Und dementsprechend haben die dann Kontakt aufgenommen. Und dann hat er auch mal ein Tier mitgebracht, präpariert und hat es dann gezeigt. Und dann haben wir was dazu gelernt und hat erzählt, was er wiederum von diesem Mann erzählt bekommen hat, wie man eben ein Tier präpariert und solche Sachen halt dann. Ne? Und natürlich im besten Fall kennen wir dann jemanden, der Experte ist.
Ich war ja selbst sogar schon mal Musikexperte.
Genau. Und dann laden wir die Experten ein und dann kommen die entweder in die Klasse oder es gibt dann so Going-Outs, die dann auch mit einer erwachsenen Person begleitet werden. Das heißt, es ist eine kleine Gruppe, 1, 2, 3 Leute. Ja, eins ist ein bisschen wenig, aber 2, 3 Kinder zum Beispiel sagen, die möchten diesen Präparator mal besuchen. Und dann würden die das selber auch organisieren. Die rufen dann dort an. Wir machen das Coachen, das vorher. Wir tun so, als würden wir halt miteinander telefonieren. Und dann wissen wir, okay, die können das. Dann rufen die da an. Wir stehen daneben. Falls es nochmal Rückfragen geben sollte, dann können wir nochmal, ja, der will nochmal mit einem von euch sprechen, so dass der auch wirklich weiß, es ist echt, weil es ist total untypisch, dass Kinder von der Schule anrufen und irgendwas wollen. Und dann ermöglichen wir dann eben auch so einen Austausch extern, dass die rausgehen, vor Ort sich was angucken können. Das ist dann auch eben noch mal möglich. Dann,
ja,
das
find ich toll. Ja, denke ich an diesen Satz, hilf mir selbst zu tun.
Ja,
ne?
Und ich gebe zu, ne, also wir sind ja Montessori-Pädagogik, die jetzt alt ist, muss sich aber auch weiterentwickeln.
Ja.
Also wir haben iPads in der Klasse, wir haben kindergeschützte Seiten, wo die Kinder dann auch selbst recherchieren dürfen. Und ja, ich habe nicht zu allem eine Antwort. Das ist auch gar nicht der Sinn der Sache. Und wenn die Kinder dann immer so denken, du bist Lehrerin, du musst doch alles wissen. Ich sage, ja, wenn ich alles wüsste, würde ich jetzt irgendwo auf einer Insel in der Sonne liegen und es mir gut gehen lassen.
Dann wäre ich der Philosophen, die Philosophenkönigin.
Ja, und dann denken sie drüber nach und ja, stimmt ja eigentlich. Also man kann nicht alles wissen. Und wenn ich mal jetzt gerade wirklich nichts weiß und das Kind kann jetzt noch nicht recherchieren, weil es erste Klasse ist und so weiter und so fort, dann sage ich, du, ich schreibe mir das auf, ich bemühe mich, eine Antwort zu finden und dann recherchiere ich auf meine Art und Weise und gebe dann einen Nachtrag und dann sage ich, hier, ich habe jetzt was rausgefunden, dann setzen wir uns nochmal zusammen und dann referiere ich ganz kurz, was ich herausgefunden habe.
Ne? Ja, vielen Dank, Hanna, für den Einblick in diese Form der Bildung. Was mich natürlich auch interessieren würde, aber da haben wir jetzt die Zeit nicht mehr, kann man ja gucken, ob wir vielleicht nächste Episode nochmal drauf rekurrieren oder was anderes finden.
Ja.
Aber spannend finde ich natürlich auch den Aspekt, was du hast gesagt, halt, wir haben Tablets und so weiter. Was ist diese ganze Social-Media-Kiste, diese ganzen Gadgets, was macht das mit den Kindern?
Ja.
Das wird ja jetzt immer mehr, auch in der Zeit, als du begonnen hast zu lehren. Das heißt, du wirst ja mit Sicherheit auch so einen Unterschied irgendwie ausmachen können. Wie war das vor 10 Jahren? Wie ist es jetzt? Das fände ich schon auch total spannend. Vielleicht kommen wir ja da noch drauf.
Ja, finde ich auch total gut. Und ich fand auch so deine Fragestellungen und so, fand ich echt sehr angenehm.
Na, schön.
Ich könnte jetzt auch noch weiterreden, aber dann nächste Woche.
Dann nächste Woche, genau. Ich danke dir.
Gerne.
Bis dann.
Wir wachsen nicht in Kreativität hinein. Wir wachsen aus ihr heraus. Genauer gesagt, unsere Form der Bildung treibt sie uns aus. Ken Robinson.